Hallo und herzlich willkommen zum Manzli Heinemann bei Kassenzone. Wir wollten in dieser Folge die ganzen Themen aufholen, die wir vor circa 3 Wochen nicht geschafft haben, weil wir nur 45 Minuten hatten. Auch diesmal hatte Florian nicht viel Zeit und es ist uns wieder was dazwischen gekommen. Und zwar war ich ja vor ein paar Tagen beim ZDF heute live zu Gast und habe da zum Thema Temu etwas sagen dürfen. Und mit mir in der Sendung war der Europaabgeordnete Patrick Breyer. Und das war ziemlich spannend, weil der tatsächlich mit an der Entwicklung des Digital Markets Act saß und der Digital Services Act. Und er hat auch in der Sendung ein bisschen was dazu erzählt und gesagt, naja, es liegt gar nicht so sehr an den EU-Institutionen, sondern es liegt so ein bisschen an der Umsetzung in den Ländern, warum und wie man Temu dabei kommen könnte. Das fand ich natürlich sehr spannend und habe ihn direkt eingeladen in den Manzli Heinemann, weil er von hinter den Kulissen berichten kann. Das hat er in diesem Podcast auch gemacht. In der ersten Hälfte ist Florian noch dabei. Danach musste er in einen wichtigen Investorentermin. Auch Investoren haben Investoren. Und dann konnte ich Patrick noch ein bisschen ausquetschen und ihn ja mal fragen, wie ist das denn eigentlich, wenn man Europa ein bisschen abschotten möchte von China? Wenn wir wirklich wollen, dass Ramschware nicht mehr nach Europa kommt, könnten wir das eigentlich und wie würde das funktionieren? Patrick hatte eine deutlich liberalere Einstellung, als ich das habe. Aber wir sind, glaube ich, auf 1, 2 spannende Punkte gekommen und ich hoffe, das öffnet auch euren Horizont ein wenig. Patrick hat ein sehr ausführliches Wikipedia-Profil. Kommt auch aus Kiel oder war in Kiel für die Piraten im Landtag. Ja, genau, das ist der einzige Europaabgeordnete der Piratenpartei. Machte aber aus meiner Sicht einen sehr, sehr spannenden und guten Job. Das ist allerdings keine Anlage- oder Wahlempfehlung. Hört euch mal an, was Patrick zu erzählen hat. Diskutiert gerne mit dem Discord-Forum. Das würde mich mal interessieren. Da bin ich auch ein bisschen auf eure Meinung angewiesen. Wir stoßen in diesem Jahr noch 2, 3 Mal in für uns unbekannte Richtungen vor, also für Florian und mich unbekannte Richtungen, um über den Tellerrand zu schauen. Aber vielleicht verrennen wir uns da auch ein bisschen. Deswegen freuen wir uns auf euer Feedback im Discord-Forum. Jetzt erstmal viel Spaß mit Florian und Patrick. Stopp, da fällt mir ein, ich habe noch den Partner vergessen. Auch diese Folge wird unterstützt von Sage. Ihr findet ein sehr, sehr spannendes Dokument von Sage zum Thema Zukunft der Personalarbeit unter sage.de/HR. Sage schreibt man mit S-A-G-E. Dort müsste ich vielleicht auch mal reinlesen, um mir noch ein paar Tipps abzuholen, wie ich vielleicht meinen Kalender besser koordinieren kann, zusammen mit Florian, damit wir mehr Zeit haben, Podcasts aufzunehmen. Sage kennt ihr wahrscheinlich, das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, die sich darauf spezialisiert haben, kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und die kommen natürlich mit ihrer Studie zum Thema HR zur richtigen Zeit. Da haben sie sehr viele HR-Verantwortliche gefragt, wie sie denn ihre aktuellen Herausforderungen einschätzen. Und das sollte sich jeder einmal durchlesen. Nicht nur diejenigen, die HR gut und wichtig finden oder die da arbeiten, sondern auch diejenigen, die Kassenzone unterstützen wollen, weil jeder Download natürlich dazu beiträgt, dass Sage weiterhin Kassenzone unterstützt. Die Studie ist natürlich kostenlos. Hört da mal rein, lest euch das durch und vielleicht hilft auch mir das, meinen Terminkalender besser zu koordinieren in Zukunft. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Patrick und Flo. Florian und Patrick, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Eigentlich wollten wir heute über TikTok Shop reden und ungefähr die 45 Minuten nachholen, die wir in der letzten Folge nicht geschafft haben. Aber zwischendurch hatte ich ein kurzes Interview beim ZDF heute live. Und da ist mit mir auf der Sendung gewesen der Patrick Breyer, hier auch mit im Podcast, und hat total spannende Sachen gesagt zum Thema Regulierung, EU-Recht, Digital Markets Act. Da habe ich mir gedacht, okay, TikTok-Shop kommt ja erst diesen Sommer in Deutschland, das können wir noch ein bisschen aufschieben. Laden wir mal den Patrick ein, um ein bisschen besser zu verstehen, woran sind wir hier eigentlich mit dem ganzen Thema große Plattformen aus China, die hier angeblich besser reguliert werden müssten. Deswegen herzlich willkommen, Patrick. Stell dich mal für diejenigen, die beim ZDF nicht eingeschaltet haben, kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Patrick Breiner. Ich bin Europaabgeordneter der Piratenpartei. Von Berufsausbildungswegen bin ich Jurist. Und ich kümmere mich im Europäischen Parlament eben schwerpunktmäßig um digitale Themen. Das heißt, Schutz unserer Rechte im Zuge der digitalen Revolution. Und da habe ich das Glück und das Privileg, auch an wichtigen Digitalgesetzen mitgearbeitet zu haben, die die Europäische Union jetzt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Und dazu zählt sicherlich der Digital Markets Act, der jetzt also so die quasi Monopolisten, die Platzhirsche reguliert, und aber auch der Digital Services Act, der die Internetplattformen allgemein auch reguliert.
Fangen wir doch mal mit dem Digital Markets Act an. Da hat die Moderatorin beim ZDF direkt gefragt, hey, wenn da jetzt so eine Plattform wie Temu noch gar nicht drunter fällt, weil die zu wenig Nutzer hat, wäre das nicht total einfach, jetzt die Nutzer bei Barriere, ich glaube 45 Millionen in der EU ist das, zu senken und dann irgendwie Temu damit rein zu stopfen. Und da habe ich auch interessiert zu dir geguckt und habe überlegt, was du dann sagst. Und dann hast du irgendwie sowas gesagt, ich verkürzt dargestellt, das haben ja die einzelnen Parteien oder Stakeholder, die dieses Gesetz mit beschlossen haben, ja extra so gemacht und das offen gelassen, damit das nicht so runterreguliert wird. So, jetzt gebe ich das aber mal nicht zurück. Jetzt erzähl doch mal, wie wäre das denn? Kann man das eigentlich runterschrauben, diese Hürde?
Ja, wenn man EU-Gesetzgebung kennt, dann weiß man, dass irgendwie ungefähr alle 10 Jahre mal eine Gelegenheit kommt, um ein Gesetz sozusagen zu novellieren und zu reformieren, weil es ein sehr umfangreicher Prozess ist. Da muss erstmal ein Vorschlag kommen von der EU-Kommission, und bevor das passiert, macht sie erst eine Konsultation und fragt alle Experten, und dann müssen sich das EU-Parlament und die EU-Regierungen im Rat erstmal selbst eine Meinung bilden, und dann müssen sie auch noch miteinander verhandeln und zusammenkommen. Und deswegen gibt es das eigentlich auf EU-Ebene nicht, dass mal so kurz eine Regelung irgendwie verändert wird. Das halte ich auch nicht für realistisch in dem Fall. Bei einem Anbieter wie Temu ist es eben deswegen so, er ist unterhalb der Schwelle, wo der Digital Markets Act eben dann die dominanten Player, die Gatekeeper, reguliert. Er ist auch unterhalb der Schwelle der sehr großen Online-Plattformen, die von der EU-Kommission nach dem Digital Services Act direkt reguliert werden. Und deswegen fällt er sozusagen in die Aufsicht des Landes, wo der Anbieter in Europa angesiedelt ist. Das ist in Irland der Fall. Und damit sind die eben zum Beispiel auch dafür zuständig, zu gucken, sind da Datenschutzverstöße vorhanden, oder benutzt dieser Anbieter sogenannte Dark Patterns, das heißt, manipuliert er Kunden zum Kauf mit unlauteren Methoden, schränkt er ihre Wahlmöglichkeiten ein und so weiter. Das liegt in der Hand der irischen Behörden. Das ist so gewollt, weil die EU-Regierungen sehr auf ihre Eigenständigkeit pochen. Obwohl wir eigentlich wissen, gerade von der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, dass Irland bei der Regulierung eigentlich ein Bottleneck ist. Es versteht sich als Industriestandort und schützt eigentlich eher die vielen amerikanischen Unternehmen, die ihre europäischen Headquarter in Irland haben. Das heißt, Verfahren dauern sehr lange, und am Ende kommt dann auch meistens wenig Durchgreifendes heraus. Deswegen hatten wir ja auch in der Sendung, die du ansprachst, diskutiert, ist nicht ein effektiverer Weg, tatsächlich die Gerichte zu bemühen.
Und das kann ich ja dann ja als sozusagen Marktteilnehmer, der von Temu letztendlich sich beeinträchtigt fühlt, ja auch an dem Standort machen, wo dann Temu letztendlich mit dem Endkonsumenten interagiert. Ne? Also das ginge dann ja auch in Deutschland und so weiter. Also ich muss ja nicht jede rechtliche Handhabe muss ja nicht in Irland stattfinden, sondern ich kann das ja auch dort tun, wo die geschäftlich sozusagen aktiv sind. Ist das richtig?
Ja. Genau, das sogenannte Marktortprinzip, das heißt, dort, wo ich am Markt auftrete, muss ich mich auch an die Rechtsordnung halten, und das würde in Deutschland zum Beispiel bedeuten Wettbewerbsrecht. Ja, Wettbewerber können die Regeln durchsetzen, weil man eben nicht will, dass ein Player sich durch Rechtsbruch hier einen Vorteil verschafft gegenüber den, sagen wir mal, deutschen Anbietern, die hier große Mühe aufwenden, um sich an unsere Regeln zu halten, und dann kommt ein Player, der pfeift einfach darauf und verdient Millionen oder Milliarden damit. Das will man natürlich nicht. Deswegen Wettbewerber könnten gerichtlich vorgehen und aber natürlich auch Verbraucherverbände. Die haben auch eine besondere Befugnis, auch im Namen der Verbraucher Regeln und Gesetze vor Gericht durchzusetzen. Klar dauert das lang, aber in der Vergangenheit sind sie oft erfolgreich gewesen. Oft sind auch die Abmahnungen schon so gut, dass die Anbieter einiges umsetzen. Temo hat es auch schon angekündigt. Die wollen jetzt auch einiges ändern, nachdem sie eine Abmahnung der Verbraucherzentrale bekommen haben. Und ich denke, das ist ein guter Weg, der wahrscheinlich sogar erfolgsversprechender ist, als da über irische Behörden zu gehen.
Kannst du noch mal ein bisschen erklären, sozusagen der Digital Markets Act, der ist ja 22 quasi live gegangen, würden wir jetzt im Online-Speak sagen. Vielleicht auch nochmal den Prozess dahin. Also wenn du sagst, da wird sich eine Meinung gebildet, hast du ja vorhin gesagt, was eben große Plattformen sind, wie die zu regulieren sind. Wie läuft so ein Meinungsbildungsprozess ab und wie lange dauert sowas? Wer ist da auch involviert? Ne? Also wird da auf Experten zugegriffen? Wird da Zalando befragt oder Google oder werden da Verbraucherschützer befragt oder alle? Wie kannst du so ein bisschen diesen Prozess beschreiben? Vielleicht, wie kommt es zu so einem Digital Markets Act und wie kommt das dann auch in die lokale Gesetzgebung? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein relevanter Punkt. Ja.
Ja. Diese EU-Kommission von Frau von der Leyen hat es sich jetzt eben auf die Fahne geschrieben, auch besonders die digitale Revolution, das digitale Zeitalter eben im Sinne unserer Werte und europäischen Rechte dann zu gestalten, mitgestalten zu wollen. Und man muss dazu auch wissen, dass der EU-Digitalkommissar und Binnenmarktkommissar Thierry Breton erstens ein Franzose ist, das heißt traditionell eher durchaus regulierungsfreundlich und auch kritisch gegenüber US-amerikanischen Tech-Firmen. Andererseits aber selbst ein ehemaliger Manager aus der Branche, also französischer IT-Manager. Das heißt, dass er eigentlich wirtschaftsfreundlich eingestellt ist. Er ist auch Macrons Partei, er versteht sich ja sozusagen als liberale Partei. Das heißt, man hat letzten Endes schon einen Gesetzentwurf vorgestellt, der durchaus unternehmens- und wirtschaftsfreundlich war, aber der dazu dienen sollte, Marktmissbräuche zu verhindern. Durch die sogenannten Gatekeeper, das heißt, das sind die Unternehmen, an denen man nicht kaum vorbeikommt. Und im Shopping-Bereich ist es insbesondere eben Amazon. Amazon verkauft ja nicht nur selber, sondern er bietet ja auch die Plattform an, über die andere als Verkäufer über den Marketplace dann verkaufen können. Und da hat man eben seitens der EU-Kommission, die ja auch die Wettbewerbsaufsicht führt, immer wieder festgestellt, dass diese dominierende Stellung missbraucht wird, auch zu eigenen Gunsten von Amazon. Und dasselbe passiert bei anderen Diensten wie Google und Meta und so weiter. Und deswegen hat man quasi ein eigenes Gesetz, den Digital Markets Act, auf den Weg gebracht, um gegen Missbräuche einschreiten zu können, und zwar schon präventiv. Das heißt, nicht erst nachträglich durch Wettbewerbsaufsicht, wenn ein Wettbewerbsverstoß vorliegt, sondern schon vorher Regeln einführen, die einem Missbrauch der Marktmacht da vorbeugen. Und vom Verfahren her ist es so, dass die EU-Kommission, wenn sie sowas plant, erstmal eine öffentliche Anhörung macht. Das heißt, da werden ein paar Fragen, sagen wir mal 40 Fragen, irgendwie gestellt. Da können dann alle zur Stellung nehmen. Das machen natürlich die Fachverbände, die daran fachliches Interesse haben. Es können sich auch und Bürger äußern. Und auf der Grundlage dieses Inputs, aber natürlich auch auf der Grundlage politischer Entscheidungen und Einzelgesprächen und Lobbying, ganz klar, wird dann ein Gesetzentwurf vorgelegt. Zum Thema Lobbying muss man wissen, dass im Grunde genommen die EU-Kommission sehr offen ist für Lobbykontakte. Wenn die mit der höchsten Ebene stattfinden, werden sie immerhin veröffentlicht. Das heißt, man kann sehr gut nachvollziehen, dass die EU-Kommission hauptsächlich dann auch mit Konzernvertretern spricht, nur selten eher dann eben auch mit NGOs oder Verbrauchervertretern an der Stelle. Und dementsprechend sehen dann oftmals auch die Gesetzentwürfe aus. Das läuft dann so ab, dass das EU-Parlament und die EU-Regierung, die im Rat vertreten sind, erstmal getrennt ihre Position beraten, weil das sind sozusagen die zwei Kammern der EU-Gesetzgebung. so wie das in Deutschland vielleicht Bundestag und Bundesrat ist, ne, das direkt gewählte EU-Parlament bildet sich erstmal eine Meinung dazu. Und das läuft dann eben so ab, dass ein Berichterstatter, der Verhandlungsführer, festgelegt wird von einer Fraktion und dass die anderen Fraktionen dann jeweils Mitverhandler, die sogenannten Schattenberichterstatter, ernennen, die im federführenden Ausschuss mitverhandeln. In diesem Fall war das der Binnenmarktausschuss. Der ist federführend. Andere Ausschüsse haben dann eine Stellungnahme dazu abgegeben, also Empfehlungen. Auch der Rechtsausschuss, wo ich mitgearbeitet habe an diesem Gesetzentwurf. Ja, und dann macht der Berichterstatter, schlägt der Änderungen vor an diesem Gesetzentwurf. Und die anderen Fraktionen können dann ihrerseits Änderungsanträge stellen. Man unterhält sich miteinander natürlich hinter verschlossenen Türen. Leider sehr intransparent das Verfahren und arbeitet sozusagen Kompromisspakete aus, wo dann einiger Teil von denen mit einfließt, von denen was und ein Teil aus dem Berichtsentwurf des Berichterstatters, der ist dafür zuständig, eben sozusagen einen Kompromiss zu bauen, der dann insgesamt mehrheitsfähig ist. Und über diesen Kompromiss wird dann zuerst im federführenden Ausschuss, im Binnenmarktausschuss abgestimmt. Und wenn der die Mehrheit bekommt, dann im Plenum nochmal bestätigt. Es ist auch möglich, im Plenum Änderungsanträge zu stellen. Und oft genug kommen dann auch Änderungen nochmal durch, die in dem Ausschuss untergegangen sind, in diesen Verhandlungen in sehr kleiner Runde, wo dann nur die 6 oder 7 Fraktionen durch eine Person vertreten sind. Man kann da nochmal Änderungen im Plenum durchsetzen. Und dann hat das Parlament seine Position gefunden und ist bereit, um mit dem Rat zu verhandeln. Der hat in der Zwischenzeit dann seinerseits Änderungen sozusagen ausgearbeitet, die er gerne hätte an diesem Vorschlag der EU-Kommission. Das Kuriose ist, dass bei den Ratssitzungen, die auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, wo also die Regierungen vertreten sind, dass da die EU-Kommission mit dabei ist, als die, die den Gesetzesvorschlag gemacht hat. Und das hat die unschöne Auswirkung, dass sie eigentlich von vornherein auf Seiten der Regierung steht und dass in den abschließenden Verhandlungen, dem sogenannten Trilog, sieht sich dann oftmals das Parlament, was recht progressive, bürgerfreundliche Vorstellungen, weitreichende Vorstellungen auch hat, sieht sich dann gegenüber sowohl der EU-Kommission, die ihren ursprünglichen Entwurf verteidigt, als auch den EU-Regierungen, die dann auch meistens eher konservativ, regierungskursfreundlich agieren, zumal das Lobbying auf Seiten der EU-Regierung überhaupt nicht mehr transparent ist. Also da wird dann gar nicht mehr veröffentlicht, wer mit wem gesprochen hat. Beim Parlament ist es zumindest so, dass die Verhandlungsführer der Fraktion, die müssen tatsächlich veröffentlichen, wenn sie Lobbytermine haben. Man sieht dann aber natürlich nur den Kalendereintrag. Man sieht nicht, worum es konkret ging. Man sieht auch keine Lobbypapiere. Also sowas wie den legislativen Fußabdruck, den gibt es leider noch nicht. Ja, und dann setzen sich in dem sogenannten Trilog die drei Institutionen zusammen, Kommission, Parlament und Rat. Auf der Grundlage ihrer Verhandlungsmandate und Vorstellungen bauen sie dann einen Kompromiss. Oft ist es dann auch ein schlechter Kuhhandel. Parlament zieht oft den Kürzeren, hatte ich schon angesprochen. Aber im Endeffekt steht dann irgendein Paket, dem, wo sich die Verhandlungsführer einig sind und dem, das ist eine Formalität, wird dann eben in aller Regel durch das Parlament und durch die EU-Regierung dann formal noch zugestimmt und dann kommt es in Gesetzesblatt und dann nach Ablauf der Übergangsfrist, das kann auch nochmal 2, 3 Jahre dauern, ist das dann in Kraft und durchsetzbar.
Und vielleicht ganz kurz zu diesem neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. Also hin da und abschließen. Im Akt, also den Prozess habe ich jetzt verstanden, auf einer Skala von 1 bis 10. 10, alle Patrick-Ideen sind im Digital Markets Act drin, 0 sozusagen, alle wurden rausverhandelt. Und man kann ja bei Wikipedia und bei der Veröffentlichung auch ein bisschen sehen, sozusagen, wofür du stehst und wofür du kämpfst, so. Wo landet dieser Skala-Wert?
Beim Digital Markets Act würde ich tatsächlich mal sagen 5. Da waren wir eigentlich erstaunlich erfolgreich dafür, dass wir so eine kleine Partei sind. Denn unser Anliegen als Piratenpartei war von Anfang an die sogenannte Interoperabilität in dieses Gesetz reinzukriegen. Das heißt, wir wollten, dass die Gatekeeper, dass die dominanten Dienste dienstübergreifend nutzbar werden, insbesondere Messenger-Dienste und soziale Netzwerke.
Aber sind sie das? Aber sind sie das dann schon? Oder müssen sie es jetzt erst umsetzen?
Also wir haben es nicht bei den Messenger-Diensten. Ne? Das heißt, die dominanten Messenger-Dienste, insbesondere WhatsApp, ist jetzt tatsächlich verpflichtet, Schnittstellen anzubieten, damit auch andere Messenger-Dienste ihren Nutzern ermöglichen können, mit WhatsApp-Nutzern zu kommunizieren, dienstübergreifend, immer noch sicher Ende zu Ende verschlüsselt und auch nur auf Wunsch beider Beteiligten, wenn also beide Seiten zustimmen. Aber dann ist es sehr nützlich, weil ich ja zum ersten Mal ein echtes Wahlrecht erhalte. Selbst wenn ich Freunde auf WhatsApp habe, die ich nicht verlieren kann oder die WhatsApp-Gruppe wegen Ausbildung, Arbeit und so weiter, werde ich in Zukunft in der Lage sein, einen anderen Messenger zu nutzen, der datenschutzfreundlicher ist, der verbraucherschutzfreundlicher ist, der nicht kommerziell ist, wie auch immer, und trotzdem mit diesen WhatsApp-Nutzern oder Gruppen kommunizieren können. Und das bringt eben erstmals einen Wettbewerb in diesen Markt rein, der vorher wegen des sogenannten Login-Effekts gefehlt hat. Login-Effekt bedeutet, ich bin der Dienst, der alle Nutzer hat. Wenn du jemanden erreichen willst, der zu meinen Nutzern gehört, musst du auch
meinen nutzen. Die Peter Thiel-Philosophie, werde Monopol und verdiene Geld oder lass es sein. So funktioniert
genau,
ja.
Genau, richtig.
Das Internet. Okay, das habe ich verstanden. Ich glaube, Flo hat noch zwei, drei Fragen, bevor sozusagen Flo schon wieder raus muss.
Ja, aber da anknüpfen, was du gesagt hast. Ich meine, aktuell, mir ist zumindest nicht bewusst, dass ich jetzt als großer Signal-Fan in der Lage wäre, aktuell jetzt schon über Signal, mein Signal-Nutzer-Account in WhatsApp reinzuschicken. Wann geht das jetzt schon, wenn ich weiß wie? Oder hat Facebook da noch Zeit oder Meta, das entsprechend umzusetzen?
Also aktuell geht das noch nicht. Die Pflicht für Meta ist im März erst in Kraft getreten und die haben auch tatsächlich pünktlich ihre Dokumentation veröffentlicht, die API, wie das funktionieren soll. Aber verpflichtend ist es ja auch nur für WhatsApp, das anzubieten. Das heißt, die konkurrierenden Messenger, die können ja selbst entscheiden, ob sie diese Interoperabilität wollen oder nicht. Signal hat bisher gesagt, nö, wir wollen lieber selbst und sicherer und haben da bestimmte Bedenken, ob das wirklich so datenschutzfreundlich wäre, da mit WhatsApp zusammenzuarbeiten. Das ist ja die Entscheidung jedes einzelnen Messengers. Man hört aber auch, wobei da wohl Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben worden sind, man hört aber auch, dass sie mit anderen Messenger-Anbietern in Verhandlungen sind, um das tatsächlich umzusetzen. Und ich denke, wenn das erstmal startet, und weiß ich, wie lange das dauert, das könnte noch ein Jahr dauern vielleicht, wenn das erstmal die ersten Messenger anbieten und dieses Feature gut angenommen wird. Und wir wissen von Meinungsumfragen, dass sich viele WhatsApp-Nutzer eigentlich wünschen, die Möglichkeit zu haben, auch dienstübergreifend kommunizieren zu können. Wenn das erstmal anläuft, glaube ich, dass sich dann auch so ein Dienst wie Signal oder vielleicht Threema dann im Laufe der Zeit nicht umhinkommen wird, diesen Kundenwunsch zu erfüllen. Und letzten Endes bei E-Mail ist es ja schon heute so. Ich kann E-Mail-Anbieter wählen, wen ich möchte und trotzdem mit allen anderen kommunizieren. Ja. Und das soll dann eben bei Messengern zukünftig auch mal so werden. Was wir noch nicht durchgesetzt haben, ist bei den sozialen Netzwerken, ja, wo man eben zum Beispiel seine Follower hat auf Instagram, auf Twitter. Da kann ich nicht einfach wechseln, weil ich dann alle Follower verliere. Und unsere Vorstellung war eigentlich, dass auch dort dienstübergreifend man Accounts und Follower mitnehmen kann. Da gab es noch keine Mehrheit dafür. Wir machen das jetzt erstmal bei den Messengern und dann in der nächsten Runde in 10 Jahren sorgen wir dann dafür, dass das auch bei den sozialen Netzwerken klappt.
Und wenn du diese Forderung hörst, die jetzt rund um Team und andere Online-Plattformen immer gestellt werden, da ich fasse das jetzt mal zusammen, sozusagen aus der Händlerschaft, da wird ja dann erkannt, da kommen Produkte in Umlauf, die sind entweder gefälscht oder erfüllen keinerlei Mindeststandards, da werden sozusagen das ganze Thema Elektro- und Elektroniksicherheit nicht eingehalten, Kinderspielzeug könnte in Flammen aufgehen. Das kann doch gar nicht sein, dass das hier in Umlauf kommt. Jetzt gab es erst AliExpress, jetzt gibt's das Ganze mit Temu und dann gibt's das bald noch mit TikTok Shop. Das muss doch auf EU-Ebene verboten werden. So, damit schaden wir uns alle. Das ganz stark zusammengefasst, ganz stark vereinfacht. Wenn du jetzt sowas hörst, du als Jurist und sozusagen ja EU-Vertreter, wie antwortest du darauf?
Ja, also mein Ziel, Hauptanliegen wäre jetzt nicht, sowas einfach zu verbieten, sondern eher, dass es im Einklang mit unseren Vorschriften gebracht werden. Das heißt, dass sie dort, wo Innovation zulässig ist, das durchaus auch machen dürfen und da Bewegung in den Markt bringen können. Aber dort, wo rote Linien überschritten werden, dann auch zurückgepfiffen werden und mit Sanktionen notfalls dann auch dazu gezwungen werden, sich an faire Regeln und faires Recht da zu halten. Und im konkreten Fall von Temu ist es natürlich so, da gibt es unter anderem das Bedenken, dass Verbraucher unter Druck gesetzt werden, zu kaufen mithilfe von irgendwie Messages, dann wie schnell man kaufen soll, wie viele andere was machen. Dann werden irgendwie so Glücksspiele eingeblendet, dass man dann irgendwie noch einen Bonus kriegt und so weiter und so fort. Und da habe ich meine Zweifel, dass das fair und wettbewerbsrechtlich zulässig ist. Ich glaube, dass sie da über Stränge schlagen, auch was die Transparenz der Produkte angeht. Man muss aber sagen, die Diskussion darüber, wie stark ein Marktplatz die Produkte prüfen muss, die dort angeboten werden, dass das schon eine sehr lang währende Diskussion ist. Ursprünglich war die Regelung mal, dass man gesagt hat, diejenigen Anbieter, die sozusagen nur Intermediäre sind, das heißt, die sozusagen nur eine Infrastruktur anbieten, ja, für andere zu handeln, dass die nicht haften für Rechtsverstöße, solange sie davon keine Kenntnis haben, ja.
Das ist so ein bisschen auch die Diskussion rund um eBay gewesen damals, ne, als eBay dann für Fake-Produkte quasi von den Markenherstellern dieser Fake-Produkte dann quasi in Haftung genommen werden sollte. Ne? Das war ja, glaube ich, der Ursprung der Diskussion. Ja.
Das ist der Ausgangspunkt. Aber die Gerichte haben dann angefangen und gesagt, wenn du diese passive Rolle verlässt und irgendwie aktiv mit dazu beiträgst, und da wurden dann sehr fein ziselierte Kriterien entwickelt, dass man irgendwie davon profitiert von Rechtsverstößen oder sie irgendwie verhindern könnte oder wie auch immer, dann müsste man aber auch selber tätig werden. Also im Moment ist der Stand der Gesetzgebung so, dass man es eigentlich gesetzlich nicht genau geregelt hat. Das heißt, die Gerichte entscheiden das immer noch, dass es aber durchaus so Vorschriften gibt, wie dass man sagt, wenn ich als Händler auf so einer Plattform aktiv bin, muss die Plattform mich identifizieren. Das heißt, sie muss genau wissen, wer ist dieser Händler, Know Your Business Customer. Und es gibt auch Vorschriften inzwischen, die sagen, dass man sozusagen gegen diese Produktsicherheitsdatenbanken, die die EU führt. Die EU führt eine Datenbank mit unsicheren Produkten oder wo es Warnhinweise und so weiter, Rückrufe gibt, ja, dass man da eventuell automatisiert irgendwie einen Abgleich vornehmen muss unter Umständen. Also ist noch nicht so ganz genau geregelt, wer da was konkret machen muss. Aber wo sich alle einig sind, ist, dass solche Pflichten eigentlich nicht das Geschäftsmodell lahmlegen dürfen. Das heißt, wir wollen keine Pflichten auferlegen, wo jetzt jedes Angebot irgendwie händisch gecheckt werden müsste. Das wäre überhaupt nicht zu leisten. Das würde so einen Marktplatz einfach komplett lahmlegen. Das will deswegen keiner. Andererseits ist natürlich Produktsicherheit auch ein wichtiges Anliegen. Und dann kommen dann andere Themen noch rein, wie du genannt hast, Verstoß gegen gewerbliche Schutzrechte und gegen Persönlichkeitsrechte und vieles mehr.
Ich muss mich leider jetzt verabschieden. Vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Ciao, ciao.
Genau. Sehr gerne. Ich bleibe aber noch ein bisschen dran. Andy, das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil sozusagen du sagst, der Marktplätze dürfen in ihrem Geschäft eigentlich nicht so stark eingeschränkt werden durch solche Regeln. Aber da wird natürlich jetzt jeder andere Händler sagen in Deutschland, egal ob es jetzt ein Drogeriehändler ist oder ein Onlinehändler, naja, ich muss dafür gerade stehen, für jedes Produkt, was ich in den Markt einführe, wenn das dann verkauft wird über meine Kanäle, keine Ahnung, bei Penny oder bei Amazon und da dann entsprechende Vorschriften nicht eingehalten werden, weil der Heizhandschuh anfängt zu brennen, dann bin ich dafür haftbar. So in dem Marktplatzgeschäft ist ja dann oft der Kunde der Inverkehrbringer. Der kann sich in der Regel gar nicht darum kümmern, ob das jetzt korrekt gelabelt ist, ob das CE-Zertifikat, was da hochgeladen wurde, was dann bei Temu oder bei Amazon in der Plattform einen kleinen Checkmark bekommt, ob das korrekt ist. So kommen ja diese Produkte in den Markt. Da würde dir jetzt ja jede Handelslobby sagen, also ist ja schön und gut, Herr Breyer, dass hier quasi Marktplatzgeschäftsmodelle befördert werden, aber wie stoppen wir jetzt den Import von dieser ganzen Schrottware? Und das jetzt ganz stark vereinfacht, vieles ist natürlich auch Ware, die vollkommen in Ordnung ist, sei es jetzt irgendwie das Paket 10.000 Zahnstocher, was wahrscheinlich jetzt nicht so sozusagen bedenklich ist, aber es kommt natürlich schon viel Ware in den Markt, bei der sich dann Händler, die damit im Wettbewerb stehen, fragen, wie kann das eigentlich sein. Und dann, das wäre ja einfach da anzusetzen an dieser Regel, zu sagen, naja, alles, was auf dem Marktplatz verkauft wird, wenn es da bestimmte sozusagen Häufigkeit von Verstoßen gibt in einer Kategorie an bestimmten Produkten, darf der Marktplatz das eben nicht mehr handeln, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, die entsprechenden Kontrollmechanismen einzuführen.
Ja, also gesetzlich sind solche Schwellenwerte nicht vorgelegt. Es kann sein, dass die nationalen Aufsichtsbehörden eventuell eine Handhabe haben, solche Beschränkungen aufzuerlegen im Einzelfall, wenn es da gefährliche Produkte gibt oder Produkte, die da häufig entsprechend auffällig geworden sind. Aber durch EU-Regeln ist das noch nicht vorgesehen. Ich finde, das Mindeste, was man verlangen muss aus Verbraucherschutzsicht, ist erstens, dass sich der Verbraucher überhaupt im Klaren darüber ist. Moment, ich kaufe hier nicht irgendwie bei Temu mit Sitz im Irland, sondern ich kaufe in China ein. Und das ist mein Anbieter, mein Vertragspartner. Und diesem Recht unterliegt überhaupt dieser Vertrag? Welche Rechte habe ich überhaupt nach diesem Vertrag? Ja, also diese Transparenz herzustellen ist schon mal die erste Forderung. Und das ist im Moment schon nicht ausreichend gewährleistet. Und dann wäre natürlich zu fordern, dass der Verbraucher Unterstützung bekommt, auch bei der Durchsetzung seiner Rechte, dass er unsichere Produkte melden kann, dass er Gewährleistungsfälle zum Beispiel mit Hilfe von Streitbeilegungsplattformen auch besser abwickeln kann, als wenn er total alleingestellt ist mit einer chinesischen E-Mail-Adresse. Das ist, denke ich, das Mindeste. Und dann würde ich aber dann auch sagen, dass irgendwo ein Stück weit bin ich auch tatsächlich für Eigenverantwortung. Wenn es um Produkte geht, die nicht per se gefährlich sind, würde ich sagen, dass der Verbraucher schon auch die Möglichkeit haben sollte, selbst die Qualität auszuwählen, auf die er es da angelegt hat. Also wenn das Schrott ist, wenn es nicht irgendwie funktioniert oder so, sowas kann man auch regeln über Zivilrecht, über Gewährleistungsrecht, über Bewerbungen, die dann da klären. Funktioniert einfach nicht, ne? Ich meine, das sehen wir ja auch bei den anderen Marktplätzen schon, bei Amazon wird auch aus China, ne? Also ein Stück weit setze ich da schon auch auf den mündigen Verbraucher, zumindest wenn er sich im Klaren ist, wenn er sich bewusst ist, ja? Das wäre meine Forderung auf jeden Fall.
Aber Ich versuche jetzt quasi mal sozusagen die Gegenposition einzunehmen, nur mit, dass ein bisschen plastischer wird. Was du ja beschreibst, wenn ich jetzt auf Temu bestelle oder auf AliExpress, ist dann so ein Warnfenster, ja, so ein bisschen wie auf der Zigarettenpackung, sozusagen diese schwarze Lunge. Wenn du das viel rauchst, dann wird die Lunge schwarz. Könnte natürlich jetzt bei der Bestellung der Heizdecke bei Temu könnte quasi ein brennendes Haus stehen, sozusagen Gefahr, dass das jetzt passiert, ist viel, viel höher. Und im Zigarettenbereich hat sich ja schon gezeigt, das führt nicht zu einer sozusagen Verhaltensänderung, sondern die Leute rauchen einfach so weiter. Und dieser Vorwurf, der in der ZDF-Sendung ja gemacht wurde, manipulative Verkaufstechniken, da bin ich bei dir, da ist irgendwie jeder Kunde, muss da irgendwie selber wissen, worauf er sich da einlässt, aber es führt ja immer mehr dazu, dass diese Produkte in den Markt kommen und sozusagen bis wir dann, und das ist die Befürchtung, bis wir dann mal so eine Klärungsstelle haben, so eine Plattform oder dieses Warnsignal, da ist dann schon irgendwie 30% der sozusagen Handelskette bei uns dann kaputt gegangen, weil die Distributeure, die Ware bisher sonst zentral importiert hätten mit klassischer Verzollung, die sich um die Rücknahme gekümmert hätten, um die Verschrottung von Produkten, die gibt's dann gar nicht mehr, weil das alles aus China kommt. Also schönes Ideal, jetzt mal bösartig jetzt gesagt in deine Richtung. Aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Wir müllen uns ja zu. Oder die Kunden, die sind ja offensichtlich geneigt, dann doch das einfachere Produkt zu wählen. Und sagen dann, naja, so ein bisschen Hautausschlag hat noch keinem Kind geschadet. Aber dafür kostet das Ballerina-Kleidchen nur 12 Euro.
Ja, da sprichst du wichtige Punkte an. Also ich finde, wenn es um gefährliche Produkte geht, sind wir nicht mehr im Bereich der Eigenverantwortung, weil ich kann gar nicht sagen, wer dieses Produkt letzten Endes nutzt, und wenn die Heizdecke brennt, dann werden auch andere gefährdet, ne? Also deswegen, das kann nicht sein, dass dann nur ein Warnzeichen angezeigt wird. Das muss dann tatsächlich vom Markt genommen werden. Da haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass dann so ein chinesischer Händler meldet halt einen anderen Account an, ne? Oder er stellt dann einen anderen Artikel ein, ja. Also dem ist dann nicht mehr so leicht beizukommen. Deswegen ja auch die Idee, ob man da irgendwie mit Datenbanken abgleichen kann. Ich würde sagen, es funktioniert eigentlich erst dann, wenn die Ware irgendwie so eine Kennziffer haben, so eine Art Barcode, sodass dann auch so ein Abgleich effektiv möglich ist. Weil solange ich versuche, über Produktbilder oder Produktnamen irgendwie abzugleichen, das ist nicht möglich. Das ist zu leicht dann auch zu umgehen.
Aber dazu hatte ich einen Podcast aufgenommen. Ich hatte das Thema Heizhandschuhe, habe ich selber mal ausprobiert bei Temu. Und dann habe ich mich mit einem deutschen Heizhandschuhhersteller unterhalten. Ich kann dir gerne nach den Link nochmal schicken nach dem Podcast. Und er hat beschrieben, naja, unabhängig von Temu, sozusagen kann er auf jeder Plattform jetzt 10 Heizhandschuhe bestellen, oder ich glaube 5 haben wir genommen, das Beispiel. Davon fallen auf jeden Fall 4 durch. Ja, 2 wegen sozusagen nicht hautverträglichem Material würden Labor durchfallen und 2 sehr wahrscheinlich wegen Elektronik Themen, weil da die entsprechende Sicherung nicht eingebaut sind oder das so verbaut ist, dass es dann leicht brennen kann. So, und wenn in China das so gebaut werden müsste, wie das in sozusagen Europa akzeptiert wird, dann wären die Preise ähnlich wie bei ihm. Aber wenn er das anmahnt, also wenn er das den entsprechenden Stellen schickt, meint er, das führt zu gar nichts. Also die sozusagen, es kommen halt in der Zeit, in der 10 Produkte versucht abzumahnen, ja, sozusagen kommen 30 neue Produkte in den Markt. Und das ist ja dieser jetzt mal stark vereinfachte Kampf gegen Windmühlen, den nutzt ja, und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, ja, auch der Hörer hier, den nutzt ja offensichtlich der sozusagen China in Form seiner vielen Händler und Plattformen gegen uns aus. Also eine Verbraucherplattform schön und gut, eine Datenbank schön und gut, aber wäre es nicht im Interesse, und das die Frage würde ich dann an dich stellen, sozusagen im Sinne von EU sozusagen Richtungskompetenzinteresse, zu sagen, naja, wir wollen ja nicht diese gefährlichen Produkte in unserem Markt haben, wir stoppen die an unserer Grenze, wir lassen es gar nicht zu, dass das in diesen Einzelpaketen versendet wird, dass der Konsument dann auch der Inverkehrbringer ist, weil die Mechanismen, die wir bisher dafür hatten, um das zu kontrollieren, einzubremsen, die funktionieren in dieser Welt gar nicht mehr. Dafür passiert das einfach zu schnell. Das ist ja so ein bisschen, dieses ja die Gemengelage, die sich bei mir so einstellt. Ich frage, ja, Selbstverantwortung schön und gut und Nachweis führen schön und gut, aber eigentlich müssten wir jetzt dafür sorgen, dass ein Großteil dieser Pakete gar nicht mehr nach Europa kommt. Dann kommen halt bessere Qualitäten aus China. Es kommt ja immer noch aus China, da bin ich komplett bei dir. Also der Heizhandschuh wird ja weiterhin in China gebaut, der auch bessere. Aber zumindest brennt er dann nicht mehr das Einfamilienhaus ab oder das Mehrfamilienhaus und gefährdet dann andere.
Also ich selber habe noch nie irgendwie Elektronik aus China geordert und achte eigentlich bei Produktkäufen immer darauf, auch wie die getestet sind, wenn da irgendwie Tests verfügbar sind.
Ja, du.
Aber trotzdem, genau, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, das ist schon eine wichtige Freiheit, dass ich im Ausland einkaufen kann. Und zwar nicht nur, wenn ich dahin fliege, sondern auch wenn ich das per Mail-Order bestelle, weil es ganz viele wichtige Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel, wenn ich denke an Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, oder auch einfach Sachen, die, identische Sachen, die im Ausland einfach dann günstiger teilweise sind. Also da würde ich schon sagen, dass das eine mögliche Option ist, die ich für richtig halte, zumal hier diese Zollgrenze ja irgendwie bei 150 Euro liegt. Also es geht da wirklich um Sachen unterhalb einer gewissen ziemlich niedrigen Wertgrenze, ja. Also das halte ich schon für richtig, dass man die Möglichkeit hat, diese Produkte zu beziehen. Aber man muss sich im Klaren sein, die Produkte sind halt nur so sicher, wie es das Herkunftsland verlangt. Es ist ja genauso, wenn ich ins Ausland reise und kaufe dann irgendwo in Asien irgendwie Produkte ein, da ist mir natürlich ganz sofort auch bewusst, dass das überhaupt nicht irgendwie unseren Standards entsprechen kann. Deswegen ja auch meine Forderung, das ganz klar und ganz transparent zu machen. Das ist so, wie wenn du jetzt hier in China einkaufen würdest, ne? Das muss dem Verbraucher tatsächlich klar sein.
Du sagst jetzt sozusagen nur 150 Euro, aber 100 mal 150 Euro, ja, oder 150 Dollar sind auch 15.000 Dollar. Das geht ja relativ schnell. Das, in diesen Frequenzen entwickeln sich ja diese Plattformen. Wir reden ja quasi jetzt schon von Kohorten, von deutschen Konsumentenkohorten, die mehrmals pro Woche bei Temu bestellen. Mehrmals pro Woche. Ja, also mehrmals 150 Euro pro Woche. Und jedes Paket ist dann unter dieser Grenze. So, also das sind ja schon riesige Volumina, die dann eben nicht mehr bei DM, bei Rossmann, bei Amazon, die jetzt auf einmal zu den Guten gehören in der Temu-Diskussion, die dort eben nicht mehr vereinnahmt werden, die nicht mehr durch ein sozusagen Umverteilungslager in Deutschland oder in Polen müssen, weil es nicht mehr als Container kommt, sondern als kleine Päckchen dann aus dem Flugzeug geschmissen wird im vereinfachten Fall. Es funktioniert ja nicht. Und damit machen wir uns ja so ein bisschen die Möglichkeit kaputt, sozusagen gute Produkte auch zu entwickeln, die vielleicht auch in China produzieren zu lassen, weil in der Zeit kommen dann vereinfachte Kopien schon auf den Markt und für den Verbraucher ist es einfach nicht erkennbar. Also ein gutes Bild, ein gutes Produktvideo ist vielleicht per AI generiert wurde, sozusagen. Das ist ja die Basis dieser Information. Da hängt dann noch 100 Produktbewertungen drunter, von denen auch nicht erkennbar ist, welche davon ist fake, welche davon ist echt. Die allermeisten werden fake sein auf diesen Plattformen. So, und das ist so, also das, was du beschreibst, schön, also das Ideal ist super, aber es funktioniert ja offensichtlich nicht in dem Marktumfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Oder sagst du, das wäre jetzt quasi eine alternative Möglichkeit, sagst du, naja, wenn das alles so schlimm wäre, dann müssten ja dann Zalando und Amazon und Otto ja permanent gegen Temu wettbewerbsrechtliche Klagen führen und die Plattform bestrafen.
Ja, also was Temu als Plattform selber angeht, die haften natürlich dafür, wie sie die Plattform ausgestalten. Ne? Wenn sie da intransparent sind, nicht genügend Informationen bereitstellen. Ich würde zum Beispiel fordern, es muss ganz klar ersichtlich sein, ist da ein CE-Zeichen auch für das Produkt vorhanden oder nicht? Wo kommt es her? Wer ist mein Vertragspartner und so weiter? Wenn die Kaufentscheidung irgendwie manipulieren und da irgendwie Glücksspielmomente anbieten und so weiter, dafür ist Temu verantwortlich, aber eben nicht unmittelbar für die Produkte selber. Das war ein Streitpunkt, als wir den Digital Services Act verhandelt haben, ob, das wollte das Parlament, die Plattform zumindest stichprobenartige Käufe durchführen müssen, um dann eben die Produkte tatsächlich selbst stichprobenartig zumindest zu überprüfen, ist aber nicht Gesetz geworden. Das ist nicht ins Gesetz eingeflogen. Das heißt, das obliegt weiterhin den nationalen Marktaufsichtsbehörden. Dazu gehören natürlich auch die Verbraucherzentralen, die das machen können. Und ich finde, ein ziemlich guter Indikator auch für die Qualität ist ja zum Beispiel, wie lange ist dieses Produkt eigentlich schon hier eingestellt. Denn wenn das was ist, was erst sehr kurzfristig da angeboten ist, ja, dann ist es natürlich auch etwas, was noch nicht getestet werden konnte, was noch nicht überwacht, überprüft werden konnte. Wenn es aber ein Produkt ist, was schon seit 2-3 Jahren da verkauft wird und vielleicht auch noch gute Bewertungen hat, dann würde ich sagen, okay, das mag aus China kommen, aber das ist mal ein Risiko, was ich eingehe. Offensichtlich hat es noch keiner runtergenommen, hat noch keinen Anlass gegeben, dass irgendwie komplett entfernt wird. Und vor dem Hintergrund fände ich es dann gut, wenn man so ein Produkt auch direkt auf eigenes Risiko natürlich weiterhin aus China beziehen kann.
Aber ganz ehrlich, das finde ich unbefriedigend, weil es kann doch ein Produkt geben, sozusagen, also Shein ist da ein gutes Beispiel zum Beispiel für, aber auch Temu, das ist vielleicht erst 3 Tage auf der Plattform. Das folgt aber so einem Trend, und das ist eine globale Plattform, die sozusagen exportieren in ganz viele Länder. Es könnte schon tatsächlich innerhalb von 2 Tagen Tausende von Konsumenten erreichen. Innerhalb von einer Woche wird es die ersten Konsumenten erreichen. Ja, eine Bewertung. Also gemessen an den Standards, die wir sonst haben, mit Plattformen, die maximal 1 Milliarde machen, vielleicht in Deutschland, die für jedes Produkt froh sind, 20 Produktbewertungen zu haben, das kriegen wir nach 2 Tagen hin. Also das passt überhaupt nicht zusammen, dieses Ideal. Deswegen funktioniert das auch nicht. Ich will jetzt auch gar nicht dafür werben, sozusagen Temu zu regulieren. Ich wollte nur einmal ein bisschen besser verstehen, wie du da drauf schaust. Und du hast das vorhin auch schon in der Frage von Florian so ein bisschen beantwortet mit dem Digital Markets Act oder genau, der diese Schwelle relativ hoch setzt an den Nutzern und danach geht's dann an die entsprechenden Länder und relativ viel nach Dublin. So, jetzt haben wir Irland im Podcast auch schon oft negativ bewertet und gesagt, naja, ein Großteil auch dieses marktwirtschaftlichen Problems ist ja Irland, weil sie halt so industriefreundlich sind und eigentlich für das Dublin-Geschäftsmodell natürlich super, dort viele Arbeitsplätze schaffen und dort Steuernahmen generieren, die dann aber in viel größerem Ausmaß in anderen Ländern verloren gehen. Das ist doch eigentlich total doof. Also damit schadet sich die EU ja selber. Dann würde ich, wenn ich ein ausländisches Unternehmen bin, ich würde natürlich auch nach Dublin gehen. Ja, würde auch dann ein kleines Office machen. Da würde ich vielleicht keinen reinsetzen, so wie das ja Pinduoduo auch macht. Da gibt's ja auch schon die Klingelstreiche im Temu-Office dort. Aber boah, das ist so, also da lacht sich doch die chinesische Regierung ins Fäustchen, wenn sie dieses Setup sieht. Das schreit ja danach, arbitriert zu werden.
Ja, die internationale Konzernbesteuerung ist in der Tat ein absoluter Skandal im Grunde genommen, welche Modelle da gefahren werden, um zu verhindern, dass Steuern anfallen. Hat jetzt erstmals gegengesteuert und versucht da Mindestbesteuerung und auch Besteuerung am Ort der Wertschöpfung dann quasi auch in die Richtung zu denken. Aber das ist im Moment noch absolut unbefriedigend. Da stimme ich dir zu. Was Temu angeht, unser System der Marktüberwachung und auch der Wettbewerbsüberwachung setzt natürlich im Wettbewerbsrecht jetzt auch zu einem großen Teil tatsächlich darauf, dass der Markt ein Stück weit sich selber überwacht. Das heißt, wenn ich jetzt Wettbewerber bin und ich sehe tatsächlich, dass auf Temu ein Konkurrenzprodukt durch die Decke geht, ja, dann würde es eigentlich unserem Modell jetzt entsprechen zu erwarten, okay, der Wettbewerber bestellt jetzt hier mal dieses Produkt und schaut sich das an. Und wenn dann tatsächlich sich da Mängel zeigen, kann er eigentlich sofort auch vor Gericht auch eine einstweilige Verfügung erwirken, um hier gegen einen solchen Wettbewerbsverstoß vorzugehen, ja. Also eigentlich ist unser System dann auch auf Eigeninitiative an der Stelle angelegt. Wenn es natürlich in den Bereich geht, wirklich Gesundheitsgefahr, dann sind auch die Behörden da aufgerufen. Ne? Wie gesagt, Irland, das kann lang dauern. Aber im Bereich der Wettbewerber sollte es eigentlich genauso schnell wie die Konsumenten sowas bekommen, sollte auch der Wettbewerber dann seine Testprodukte bekommen, unter die Lupe nehmen können und dann auch schnell einschreiten können. Und das, was du ansprichst, ist natürlich auch die Frage, soll dann rückwirkend noch irgendwie der Gewinn abgeschöpft werden, den man dann aus so einer unlauteren Maßnahme gezogen hat. Auch dafür bietet dann das Wettbewerbsrecht auch Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass man dann nicht aus dem Zeitvorsprung dann quasi noch Profit gezogen hat.
meine Kritik oder sozusagen, oder ich würde jetzt mal versuchen, die Kritik der Händler oder der Betroffenen zusammenzufassen. Ich rede mit relativ vielen Händlern, auch branchenübergreifend. Ne? Also nicht nur der Heizhandschuhhersteller, sondern auch mit anderen. Und das fühlt sich schon an wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Also Temu oder chinesische Plattformen sind in diesem Sinne die Windmühle und da ist quasi das Laubblatt, das Faule, gegen das man mit der, dass man mit der Lanze sehr, sehr aufwendig aufsammeln muss. Ja, und dann muss man damit zu irgendeiner Behörde reiten, die auch nur montags bis dienstags quasi neue Fälle entgegennimmt. Ja, und in der Zeit kommen schon ganz, so sieht's momentan aus. Ja, und man kann ja nicht sagen, alle sind total doof. Ja, das ist sozusagen, das kann's ja nicht sein. Das scheint ja ein systematisches Thema zu sein, was man vielleicht auf EU-Ebene regeln muss und vielleicht da jetzt auch, ich will doch deine Zeit gar nicht so viel stressen, wir haben ja schon ein bisschen überzogen, ja auch mit Flo, aber wenn du da jetzt, angenommen, du würdest jetzt so ein Thema angehen wollen, ja, sozusagen als EU-Abgeordneter, dann sagst du, das ist mir total wichtig, dass das meinetwegen jetzt schneller geht, dass diese Wettbewerbsverstöße irgendwie auch vielleicht in Europa gebündelt werden. Es macht ja keinen Sinn, dass Cort Inglés, unser Lando und Allegro das immer alle einzeln machen. Das ist ja ein sehr ungleicher Wettbewerb. Da müssten wir EU, sozusagen EU-Stärken bündeln. So, wie agil geht denn das? Also, wie geht denn das los? Was kannst du da was machen? Kriegst du Redezeit im Parlament und sagst so, guck mal, ich habe Folgendes gehört, das ist das Problem. Mir wäre es wichtig, dass wir XYZ machen.
Also was wir machen können, ist erstens Druck auf die EU-Kommission zu machen, um hier aktiv zu werden oder auch ein Gesetz vorzulegen. Das heißt, wir können Anhörungen organisieren, wir können Anfragen an die stellen und wir können die befragen und grillen. Jetzt besonders nach der Europawahl soll sich ja eine neue EU-Kommission bilden und da die Kandidaten müssten uns Abgeordneten auch Rede und Antwort stehen. Und die kann man natürlich befragen, wie ist euer Lösungsvorschlag dafür? Es ist auch möglich, dass das Parlament selber die Initiative ergreift und einen sogenannten Initiativbericht verabschiedet oder auf den Weg bringt. Das heißt, da schreibt das Parlament dann rein, wir finden, dass folgende Maßnahmen möglich wären und wir fordern die EU-Kommission auf, so einen Gesetzentwurf vorzulegen. Und es gibt jetzt keine rechtliche Pflicht der EU-Kommission, dem auch nachzukommen, aber die Frau von der Leyen hatte immerhin dem Parlament zugesagt, dass sie in aller Regel dann solchen Aufforderungen auch danach kommen wird. Und es hat in den meisten Fällen auch tatsächlich geklappt. Das heißt, auch ohne Gesetzesinitiativrecht, was dem Parlament leider fehlt, dem EU-Parlament, haben wir Möglichkeiten, um Druck zu machen, dass sich an der Rechtslage was ändert. Und wenn du mich fragst, was ich umgestalten würde, ich glaube, die extreme Option würde ich wahrscheinlich nicht wählen. Die würde ja lauten, entweder schaffe ich überhaupt die Wertgrenze ab, diese Freigrenze, oder alle Produkte, die aus China direkt importiert werden, müssen irgendwie einer vorherigen Überprüfung unterliegen. Also so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber warum nicht?
Die könnte ja digital sein. Die Prüfung muss digital nachgewiesen werden, dass da dafür entsprechende Genehmigungen eingeholt worden sind oder Testzertifikate von Prüflaboren sozusagen, mit denen es sozusagen eine Vereinbarung gibt. Jetzt habe ich das Gefühl, auch ich könnte in China einfach einen Heizhandschuh machen. Und ich möchte jetzt die Heizhandschuhbranche jetzt nicht zu sehr in Abrede stellen, aber auch ich könnte einen Heizhandschuh machen und da irgendwie allerbilligstes Material reinbringen. Und wenn ich es auf Temu dann 20.000 Stück verkaufe, fair enough. Sozusagen, ich muss mich an gar nichts halten. Auch wenn natürlich Temu und Amazon sagen, hey, sie halten da sich an Recht und Gesetz und wenn da jemand ein Formular hochlädt, wo irgendwo in der Ecke CE draufsteht, von welcher Behörde das auch immer ausgestellt wurde, oft sind das ja auch quasi chinesische Behörden, die diese Nummern überhaupt ausstellen, da frage ich mich so, warum denn nicht? Also warum kann denn diese Kette zumindest nicht digital nachgehalten werden? Warum muss da überhaupt ein Zollbeamter irgendwas öffnen und dann geht so eine Zettelwirtschaft los auf europäischer Ebene?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man gezielter vorgehen will und wir eben nun mal das Problem haben, dass ein Produkt, was runtergenommen wird, weil es unsicher ist, schnell ersetzt wird durch einen anderen Händler und ein anderes Produkt, dass man zumindest sagen könnte, auf so einem Marktplatz wie Amazon oder Temu, dass man sagt, wenn das wirklich ein gravierendes Problem ist und auch schon wiederholt zu Gesundheitsgefahr geführt hat, dass ich dann eine Produktkategorie, und die Produkte sind ja nach Produktkategorien eingeordnet, dass ich dann so eine Produktkategorie wie Heizhandschuhe als Behörde verfüge, für diese Produktkategorie müssen jetzt Neuzugänge, notfalls auch manuell, auch händisch, jetzt gegen unsere Produktsicherheitsdatenbank geprüft werden. Ist das ein Produkt, was vielleicht auch unter anderem Namen oder von einem anderen Händler, aber schon von uns als gefährlich bewertet worden ist, sodass ich es dann eben auch erkennen könnte, bevor das auf den Markt kommt oder bevor das in den Marktplatz eingestellt wird, wenn hier jemand versucht, so eine gefährliche Ware trotzdem, trotz schon erfolgter Untersagung auf anderen Kanälen wieder einzuführen. Ja, wenn man das auf solche anfälligen Kategorien tatsächlich bezieht und gezielt macht, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Und ansonsten generell, wenn das jetzt nicht um unbedingt lebensgefährliche Produkte geht, könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel den Plattformen sagt, ihr müsst das dem Verbraucher klarer machen, was das bedeutet, dass es ein chinesischer Anbieter ist, dass das Produkt kein CE-Kennzeichen hat. Vielleicht muss er dann eben auch verlinken auf Hinweise der Verbraucherzentrale, die ganz allgemein sagt, wenn du bei chinesischen Anbietern hier einkaufst, bedeutet das, dass du im Zweifelsfall deine Ansprüche nicht durchsetzen kannst. Auf dieser Plattform ist festgestellt worden oder ist uns berichtet worden, dass da öfter Schrott verkauft wird. Ne, dass man vielleicht die Plattform zwingen könnte, auch solche aufklärenden Hinweise von unabhängigen Verbraucherzentralen oder meinetwegen Aufsichtsbehörden da zu veröffentlichen, damit die sich im Klaren oder klarer darüber werden, was da tatsächlich die Risiken sind, solche Billig- oder Schrottprodukte da aus dem Ausland einzuführen.
Ich sehe schon, wir hätten quasi im Rahmen dieser Schatten- oder Ersatzschatten sozusagen Mann-Disco, wie hieß nochmal dieser sozusagen Schattenentscheider, diesen kleinen Gremien dort sind.
Die Schattenberichterstatter, meinst du?
Ich hätte quasi, wenn wir jetzt beide Schattenberichterstatter sozusagen da wären, in diesen kleinen Kreisen, hätten wir großen Spaß an der Diskussion. Ich würde sagen, da hast du ja eine deutlich liberalere Position, als ich das habe, finde ich ganz spannend. Aber ich habe schon deutlich mehr verstanden. Ich hoffe sozusagen, dass wir diesen E-Mail-Kontakt noch ein bisschen häufiger nutzen können, wenn Flo Heinemann und ich da irgendwie Fragen haben, wie irgendwas zustande kommt. Bin schon ganz gespannt, wann ich meinem Vater über meinen WhatsApp-Account auf einem seiner Messenger meine Nachricht schicken kann, wie lange das wohl dauert. Und danke mich schon mal dafür bei dir, dass ihr das mit durchgesetzt habt. Und danke mich für deine Zeit. Ich glaube, Temu, Shein und Co. werden uns noch begleiten dieses Jahr.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit der finalen Auslösung zur Kassenzone-Party. Die meisten Teilnehmer haben schon ihr Ticket bekommen. Ich habe noch viele Bewerbungen bekommen. Eine Warteliste von mittlerweile 200 Leuten, die alle noch auf die Party wollen. Es können leider nicht alle kommen. Tut mir leid. Aber ich gebe bis zum Wochenende allen Bescheid, die dabei sind. Vielleicht kommt am Wochenende auch noch eine Sonderfolge. Und zwar mit der wahrscheinlich dritt- oder viertgrößten europäischen Fashion-Plattform, die gesagt hat, wir werden auf keinen Fall ein Marktplatz. Das passt mir natürlich überhaupt nicht mit meinem neuen Buch zum Thema Plattformökonomie, aber bietet, glaube ich, eine spannende Perspektive, die ich euch nicht vorenthalten will. Bis Sonntag wahrscheinlich.